Guten Morgen, ihr Lieben, und guten Morgen, Frau Anders.
Morgen, Herr Wunderlich.
Worüber sprechen wir denn heute?
Habe ich geändert den Satz, hast gemerkt.
Ich habe ihn brav vorgelesen, so wie du ihn geändert hast.
Also, gestern hatten wir einen Bildungsauftrag, heute geben wir den kleinen Erziehungsratgeber. Denn es stellt sich, finde ich, wirklich die Frage, muss Strafe sein?
Steht ja schon im Titel, dass Strafe sein muss, oder?
Ja, genau. Ganz am Anfang möchte ich klarstellen, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von Erziehung habe. Das ganze Konzept habe ich nie so richtig verstanden. Da hat man also irgendwie so eine genaue Vorstellung davon, wie man in jedem Fall mit seinem Kind umgeht, weil man bestimmte Idealvorstellungen hat. Also nicht nur von der Erziehung, sondern ja auch von der Gesellschaft. Und ganz besonders davon, wie denn so ein Kind zu sein hat. Klingt allerdings eher irgendwie unpraktikabel. Aber ich bin in das ganze Abenteuer mit dem Mutterdasein selber recht ahnungslos reingeschlittert. Ich dachte mir, das kriegst du schon hin, kann ja nicht so schwer sein. Machst halt auf jeden Fall alles anders als deine eigene Mutter. Das kann ja schon mal nicht falsch sein. Da wurschtel ich mich halt dann schon so durch, gell? Sehr gut, kann ich mich noch an die Grillparty erinnern. Ich war hochschwanger und mit einer Freundin im Gespräch. Die meinte dann nur, naja, das mit dem Durchschlafen, das ist ja dann auch bald vorbei. Davon war ich, vorsichtig ausgedrückt, völlig entsetzt. Was? Wieso? Wie, Babys müssen nachts auch noch betreut werden? Hä? Wie, die muss man auch nachts stillen? Wie soll denn das bitte schon gehen? Da schlaf ich doch. Wie soll ich das denn mitkriegen dann, dass das Baby Hunger hat? Naja, ich hoffe, diese Episode aus meinem früheren Mutterdasein unterstreicht deutlich, dass ich eigentlich gar keinen Schimmer von Erziehung habe. Ich könnte auch aufzählen, wo ich im Laufe des Lebens meiner Töchter so richtig kapitale Böcke gebaut habe. Aber ich hoffe, ihr glaubt mir erst auch mal so. Also, so viel schon mal vorneweg. Wenn ich so die jungen Eltern hier in der Nähe beobachte und wenn ich so mitbekomme, was junge Eltern zum Teil so auf Twitter diskutieren, dann muss ich schon sagen, hey, das ist echt anders als vor 25 Jahren, als unsere Kinder Babys waren. Das muss ja aber wahrscheinlich auch so sein. Wir hatten kein Problem mit der Diskussion, ob Dreijährige schon am Tablet oder iPad spielen dürfen. Das gab es halt einfach nicht. Handys waren brandneu. Und wer dann aus Versehen mal ins Internet geriet, naja, der hat dann schnell aus Angst vor hohen Kosten den riesen Akku aus dem Gerät gerissen. Also ich zumindest. Die heutige Generation von Müttern und Vätern steht im Generalverdacht, dass sie alle Helikoptereltern sind.
Wobei ja Drohneneltern noch moderner wäre.
Ah ja, das habe ich noch nicht gehört. Für manche ist es selbstverständlich, ihre Kinder per App zu verfolgen oder sagen wir mal zu überwachen. Das klingt auch scheiße. Wieder andere machen per WhatsApp Termine aus für das Spielvergnügen am Sandkasten. Also Spaß genau von 15.15 Uhr bis 15.42 Uhr. Dann ist der nächste Termin. Und zugegeben, so stellt sich das für uns Alte schon manchmal ein bisschen dar. Da mache ich keinen Hehl draus. Trotzdem ist dieses Pauschalurteil natürlich erst einmal falsch.
Ja, das ist ja schon fast ein Stereotyp.
Wie jede Generation wird auch diese sich einfach jede Mühe geben, aber keinen Schimmer haben von dem, was sie da überhaupt machen. Denn alle Erziehungsratgeber und alle Grabbelgruppen und alle Gespräche mit Freundinnen und Freunden können einen nicht auf die emotionale Wucht vorbereiten, wenn das eigene Kind leidet. Oder, genauso dumm, man selbst. Spätestens dann gilt für alle, improvisieren und auf die eigenen Gefühle achten. Also, wir hätten geklärt, dass ich keine Ahnung habe. Und wir hätten auch geklärt, dass ich die jungen Eltern nicht verurteile dafür, dass sie für eine veränderte Welt andere Lösungen finden, als wir für unsere damaligen Umstände gefunden haben. Großes Aber ist, ich glaube, dass das Bestrafen wieder zurück ist. Und damit auch Erpressung und Bestechung. Es ist nicht lange her, dass ich eine junge Mutter den denkwürdigen Satz sprechen hörte, Strafe muss sein. Naja, und da lief es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Ich hörte natürlich meine Mutter. Das hat meine Mutter gesagt. So oder so ähnlich auf jeden Fall. Während sie die Rollos runtergelassen hat und mich im Dunkeln eingesperrt hat, wo ich warten musste, bis mich mein Vater abends dann, allerdings gegen seinen Willen, das muss ich doch betonen, verprügelte. Weil sie genau wusste, was für eine furchtbare Angst ich alleine in einem kleinen schwarzen Raum hatte. Weil sie wusste, dass das für mich die Maximalstrafe war. Denn eines war ja ganz klar, Strafe muss sein. Wegen dieser Erziehungsmethoden bin ich mir ganz sicher, das stimmt einfach nicht. Strafen ist in der Erziehung vollkommen überflüssig. Ebenso wie Bestechung und Erpressung. Das sind nämlich die beiden kleinen Brüder der Strafe.
Oder Schwestern.
Genau. Wir wollen hier ja nicht gendern, gell?
Genau.
Strafen stammt aus der sogenannten schwarzen Pädagogik. Das klingt zu Recht so wie schwarze Magie, denn es ist böse. In dieser Form der Erziehung gilt es, das Kind gnadenlos der Gesellschaft anzupassen, koste es, was es wolle. Denn das Kind an und für sich hat etwas Animalisches, das bezwungen werden muss. Etwas Böses, das ausgetrieben werden muss. Vor allem aber hat das Kind einen eigenen Willen. Ja, ja, ja. Und der muss gebrochen werden. Darum gibt es ein komplexes Regelwerk mit Strafen und Prügeln, mit Demütigungen und mit Beschimpfungen. Bis das Kind gelernt hat, dass er sich bedingungslos dem Willen der Eltern unterwerfen muss. Und später dem Willen des Vorgesetzten oder des Feldwebels. Die schwarze Pädagogik hat uns eine Generation nach der anderen beschert, die so verbogen waren, dass sie sich auf Befehl freiwillig in den Schützengräben erschießen haben lassen. Findest du das lustig?
Ja, die Schützengräben sind ja eigentlich dazu da, dass man nicht erschießt wird. Ach. Dann sagt der Vorgesetzte, man muss raus.
Richtig.
Und dann läuft man los und wird erschossen.
Ach so, ja, stimmt. So.
Und das funktioniert deswegen, weil man mehr Angst vom Vorgesetzten hat als vom Gegner. Das
sollte so eine Metapher sein, der Schützengrab. Aber du hast es gut erklärt. Vielen Dank. Der Untertanengeist, den schon Heinrich Mann beschrieben hat, entsteht zu Hause bei Mama und Papa. Die Schule, die setzt es nur fort. Sein Roman Der Untertan beginnt mit den Worten: Dietrich Hässling war ein weiches Kind.
Der Name schon, gell?
Ja, das ist gemein. Der Kontrast weich und hart wird dann Thema im Buch bleiben. In Wirklichkeit ist naturgemäß jedes Kind ein weiches Kind. Und je weniger hart es durchs Leben kommt, desto besser für das Kind. Jedes Gramm Mitleid, jeder Funken Sensibilität und das kleinste Glühen Zärtlichkeit muss geschützt werden wie ein heiliges Feuer.
Amen.
Das Zweite und das Dritte Reich gingen unter, aber das änderte nichts an der Erziehung. Aus die deutsche Mutter und ihr Kind wurde einfach die Mutter und ihr Kind. Am Inhalt änderte man nichts. Die Nazi-Erziehung im neuen Umschlag verkaufte sich prima weiter bis in die 80er. Und so ging das Watschen, Demütigen, Lächerlichmachen, das Einsperren und Anschreien munter weiter bis 1968. Etwas zu spät leider für unsere Generation. Nach 1968 folgte das Probieren. Man versuchte Kinder ohne Autorität zu erziehen, anti-autoritär, weil man die Autoritäten als das Problem ausgemacht hatte. Man liest immer wieder, dass diese Experimente alle gescheitert wären. Mhm. Aber ich kann nicht viele Belege dafür finden. Die Kinder, die konsequent anti-autoritär erzogen wurden, sind sehr, sehr selten. Die meisten wurden eher in einer Mischform groß, wo das neue Denken in die alte Denkschule schwappte. So hatten wir moderne Lehrer, die wir duzen sollten, und alte Lehrer, die noch ordentlich das Lineal benutzten, um uns kräftig auf die Finger zu hauen.
Ja, ist echt so, gell?
Ja, meiner hat immer einen Schlüsselbund geworfen, aber der war so fett, der Schlüsselbund, das hat richtig wehgetan. Aber das Bestrafen bekam zumindest einen schlechten Ruf. Wenn Eltern dann verzweifelt nicht mehr weiter wussten, dann packten sie die Strafe aus. weil sie ja selber so groß geworden sind. Aber immerhin hatten sie dabei irgendwie ein schlechtes Gewissen. Mittlerweile sind Stubenarrest, Handyverbot, Fernsehverbot und Taschengeldentzug oder beleidigtes Schweigen scheinbar aber wieder völlig in Ordnung. Das kommt mir jedenfalls so vor. Es ist natürlich wichtig, Grenzen aufzuzeigen. Das bekomme ich auch erzählt. Und besonders wichtig ist es, konsequent zu sein, höre ich. Und Kinder sind in der Pubertät unerträglich, sogenannte Pubertiere. Und in den Trotzphasen auch. Und Trotzphasen gibt es ja immer irgendwie, oder?
Ja, die Trotzphase eines Kindes geht von 2 bis 18.
Genau, bis sie ausziehen eigentlich. Als jemand, dessen eigene Erziehung auf Strafen basierte, kann ich euch aber sagen, Strafen ist eine seelische Verletzung. Denn wenn man sagt, du hast jetzt Handyverbot, weil du wieder die Meerschweinchen nicht gefüttert hast, obwohl du es versprochen hast, dann besteht da überhaupt kein Zusammenhang für das Kind. Ja, es ist ja auch kein Sinnzusammenhang da. Mm-mm. So, das eine hat mit dem anderen irgendwie ja nicht im geringsten was zu tun.
Mm-mm. Es sei denn, die Meerschweine treiben das Handy an.
Für ein Kind ist das einfach elterliche Willkür. Wenn es einigermaßen seelisch gesund ist, dann wird es die Strafe erleiden und die Eltern hassen. Weil das eine eben nichts mit dem anderen zu tun hat. Wenn das öfter passiert, dann nimmt die Seele irgendwann Schaden. Und früher oder später bezieht das Kind die Strafen auf sich. Ich bin böse. Ich mache alles falsch. Mama und Papa mögen mich nicht, weil ich böse bin. Das Ergebnis von übertriebenen Strafen ist immer, dass man die nächste Generation von Lügnern, Dieben und Betrügern erzieht. Denn ein Mensch muss seinen eigenen Willen entwickeln und muss auch lernen, seine eigenen Interessen hin und wieder gegen andere durchzusetzen. That's the way of fucking life. Und so führt der Taschen... Liebe denn da schon wieder zu lachen, na, wunderlich.
Da müsstest du unbedingt noch fucking ergänzen.
Und so führt der Taschengeldentzug, weil man eine Fensterscheibe zerdeppert hat, früher oder später dazu, dass halt der Geldbeutel der Eltern dann einmal genauer angeschaut wird. Und früher oder später wird aus dem Kind mit dem Stubenarrest dann eben ein Ausreißer. Und das Kind, das ohne Abendessen ins Bett muss, weil es eben so lange rumgenölt hat, dass es wieder keine Fischstäbchen gibt, das wird halt dann, ja, die Nahrung als Waffe erkennen und dann in der Pubertät vielleicht magersüchtig. Wer freiwillig nichts isst, den kann man nicht hungern lassen. Das Gegenteil könnte natürlich genauso der Fall werden. Die eine, die eigentliche, die wirklich wichtige Lektion fürs Leben, die Kinder lernen, wenn man sie dauerhaft bestraft, ist die. Man wird nur bestraft, wenn man erwischt wird. Komplexe Bestrafungssysteme sind meiner Meinung nach sogar strafrechtlich verfolgungswürdig. Aber ich bin natürlich keine Juristin. Aber im BGB... Paragraf 1631 Absatz 3, da steht, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
Jetzt hast du noch die kleinen Schwestern vergessen.
Ja, die wollte ich nicht vergessen. Da wäre nämlich eben noch die Bestechung und die Erpressung, genau. Die gehören natürlich zum Strafen genauso dazu. Bestechung, das geht in etwa so. Wenn ihr die nächste halbe Stunde leise seid im Auto, dann bekommt ihr auch ein Eis. Das macht natürlich jede Mama und jeder Papa, gell? Also ich meine, ich habe das auch gemacht. Geht ja auch echt schwierig ohne.
Und funktioniert so gut.
Oder wenn du jetzt brav bist, dann darfst du nachher fernschauen. Das Problem ist, dass man da schon einen Vertrag aufgesetzt hat. Und wenn die Kinder sich nicht dran halten, dann gibt's halt keine Belohnung für braves Verhalten. Das ist schon wieder eine kleine Strafe. Ein Grenzfall, sagen wir mal zumindest. Und außerdem, wenn ihr euch nicht dran haltet, dann lernt das Kind außerdem noch, dass ihr auch noch irgendwie inkonsequent seid. Also beides blöd. Erpressung zum Beispiel geht so. Wenn ihr nicht die nächste halbe Stunde leise seid im Auto, dann nehme ich euch das iPad weg. Könnt ihr halt nicht mehr Videos schauen und so. Das ist halt einfach eine Ankündigung von einer Strafe. Das ist nicht so schlimm wie eine unangekündigte Strafe, aber schon irgendwie auch demonstrative Machtausübung. Ja, also ich bin der Chef, ganz klar. Ja. Oder du nix, ich Chef.
Ja, wenn du nicht machst, was ich will, tue ich dir weh.
Das Fazit, Strafen ist meistens scheiße. Manchmal macht man das, aber wenn man sich dabei schlecht fühlt, dann hat man meistens recht. Ich glaube, Mama und Papa sollten es wirklich vermeiden, wo sie irgendwie nur können. Aber natürlich brauchen Kinder eine Anleitung und eine Anweisung. Aber man kann vielleicht auch Wege finden, die nicht die Bindung kaputt machen, die nicht die Beziehung belasten und die nicht emotionale Verletzungen verursachen. Im Falle der lärmenden Kinder im Auto muss man wohl tatsächlich Grenzen aufziehen zum Schutz aller an Bord. Wenn ihr hier im Auto so laut streitet, dann kann ich nicht so gut Auto fahren. Das ist gefährlich. Seid bitte ruhig, sonst muss ich rausfahren und warten, bis es im Auto wieder ruhig ist. Ist nicht gerade einfach zu sagen. Vor allen Dingen, wenn man gereizt ist und ohne es gereizt zu sagen. Und dann fährt man halt wirklich raus und parkt und wartet, bis es still ist. Einfach warten. Naja, und wenn es dann still ist, dann fährt man weiter. Und wenn es wieder zu laut ist, dann parkt man halt wieder. Man muss ein bisschen mehr Zeit einplanen vielleicht. Bei uns ein anderes Thema war das rechtzeitige zum Kindergarten anziehen. Ja, ich war ja berufstätig und eh schon sowieso immer unter Druck, weil ich auf die Minute aus der Agentur raus musste, beziehungsweise auch irgendwann auch ankommen sollte in der Arbeit. Das sorgte sowieso schon überall für böses Blut. Im Kindergarten sowohl auch als in der Agentur. Aber eine meiner Töchter, die wollte partout nicht den Schlafanzug ausziehen, weil sie natürlich richtig erkannte, dass da mein Wunderpunkt war. Ja, dann ist er halt mit dem Schlafanzug in den Kindergarten gegangen. Das war weiter kein großes Problem. Naja, und mein Ruf war ja eh schon ruiniert. Die Diskussion, die hat sich übrigens danach völlig erledigt. Von alleine. Wenn das Kind nicht zum gemeinsamen Abendessen kommt, naja, dann kommt's halt nicht. Jetzt wird gegessen, wir können nicht mehr warten. Und wenn dann die Fischstäbchen kalt sind, ja, dann ist es einfach die logische Konsequenz des Verhaltens. Da muss man aber dann nicht schlau sagen, siehste, ich hab's dir doch gleich gesagt, hast du jetzt davon, um nochmal eine draufzusetzen, dass es auch wirklich eine Strafe wird. Also nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ich als wirklich fehlgestraftes Kind glaube, dass Strafen und Belohnung und Erpressung Methoden der schwarzen Pädagogik sind, weil man im Prinzip mit demonstrativer Macht den blinden Gehorsam des Kindes erreichen will. Weil ich weiß ja schließlich, was das Beste für mein Kind ist. Erziehung muss wohl sein, aber Beziehung ist wichtiger. Und man belastet mit kompromissloser Konsequenz und fiesen Strafen die Beziehung mehr, als es der Erziehung nutzt. Erziehung sollte ein altersgerechtes Beraten und ein Mitfühlen, ein Begleiten und ein Richtung zeigen sein. Das meiste, was Eltern an Erziehung leisten, tun sie mit ihrem eigenen Vorbild. Was Erziehung nicht sein soll, das ist Dressur. Strafen und belohnen, das ist die Methode, die man anwendet, um einen Hund Sitz, Platz und Pfötchen beizubringen. Also ich versuche das auf jeden Fall heimlich, gell?
Ja, klappt auch super.
Nee, klappt überhaupt nicht. Ein Kind ist aber nun mal kein Hund. Strafe ist die Gerechtigkeit der Ungerechten. Strafen ist Dressur.
Also für mich persönlich war ja die schlimmste Strafe gar nicht der Stubenarrest. Wobei meine Eltern auch nicht die Rollladen runtergemacht haben.
Ja, der Stubenarrest wäre super gewesen, hätte ich endlich mal eine Ruhe gehabt. Aber das im Dunkeln sitzen, in der schwarzen Dunkelheit sitzen und sich nicht orientieren können und mit den Händen an der Wand entlang tasten, das ist das, was ich immer noch vor Augen habe und was ich fühle. Und ich wusste nie, wo ich bin. Das fand ich scheiße. Das fand ich richtig schrecklich, weil ich total orientierungslos war. Und da malt man sich als Kind natürlich unglaubliche Sachen aus in so einem schwarzen Loch.
Na klar. Ja, was mich immer fertig gemacht hat, das ist das Weggehen, das beleidigt Weggehen, das tagelang nicht mit einem reden, tagelang ignorieren. Also das, darum kann ich das auch nicht ertragen, wenn du das machst.
Mhm.
Das ist Beziehungsabbruch.
Mm.
Bedeutet einfach, ich habe dich nicht mehr lieb.
Klar.
Also so empfindet es ein
Natürlich,
Kind.
Natürlich, so empfindet
es ein Kind. Und so empfindet es immer noch das Kind in mir.
Na klar.
Und das ist eine Strafe, die da bewusst eingesetzt wurde. Mm. Ich glaube nicht, dass das reine Hilflosigkeit war. Mm. Ich denke einfach, unsere Eltern haben es genau so gelehrt bekommen. Und das saß so tief in ihnen drinnen, emotional.
Ja, aber das muss unbewusst gewesen sein, weil ich meine, das wäre ja jetzt auch eine Entschuldigung, wo man sagen könnte, ja, okay, dann hätten wir es ja auch so machen können. Wir haben es aber genau umgekehrt gemacht. Also ich meine, das kann ja kein Argument sein. Nur weil die es so bekommen haben, dann haben sie es weitergegeben. Ich meine, man kann ja nicht alles entscheiden.
Naja, da kommt ja noch was dazu, was man immer vergisst. Nämlich so reflektiert, wie wir jetzt hier drüber reden, haben die nicht darüber geredet. Das war in den Kreisen meiner Eltern und sicher deiner Eltern überhaupt nicht Thema. Meine Eltern haben die Mittelschule und deine auch, oder?
Nein, meine Mutter nicht, mein Vater schon.
Ja, bei mir so umgekehrt. Und wir haben halt irgendwie Abitur und du sogar ein Studium. Das ist halt ein Unterschied. Ich glaube nicht, dass meine Eltern viel darüber diskutiert haben mit anderen Eltern,
auf keinen Fall,
wie sie richtig erziehen, sondern da hatte jeder so zu tun, als wüsste er, was Sache ist.
Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer Familienaufstellung und habe danach meiner Mutter davon erzählt.
Ganz schlechte Idee.
Ja, und sie hat mich dann tatsächlich auch angehört, das war am Telefon, und hat mir, ich würde sagen, ich habe da 10 Minuten ausführlich erklärt, wie die Strukturen da ablaufen, was da passiert und was eigentlich eine Familienstellung überhaupt ist. Und dann hat sie einen Satz gesagt, als ich aufhörte zu erklären. Also so einen Schwachsinn hat sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gehört. Und das ist ja wirklich eine systematische Verdummung und Verblödung von Menschen.
So.
Da werden die Leute ja verrückt gemacht und bezahlen noch ein Geld dafür. Ja, dann hatte ich es ja mit der Familienaufstellung. So viel zum Thema.
Ja, Familienaufstellung ist auch wieder so ein Thema, wo wir uns gut auch drüber austauschen könnten. Zum Herrn Hellinger habe ich so meine eigene Meinung auch.
Auch vollkommen egal. Ich meine, das Thema hin oder Thema her, aber ich dachte halt, sie interessiert das und ich könnte da mal vielleicht ein bisschen reinstechen in dieses in diesen alten verschimmelten Kadaver. Was da in den
Generationen. Deine Mutter ist ein Kadaver.
Nein, was die Generationen so an Ballast mit sich schleppen.
Als die Generationen tragen als Ballast Kadaver.
Ja, ich meinte die ganzen Familien, was die alles mitschleppen an Erinnerungen und an Erlebtem.
So Leichen im Keller und so.
Mhm. Genau, aber ist ja alles Schwachsinn.
Nee, das muss er aufgeben.
Ja, das kann vergessen. Das ist
mit eigenen Eltern zu erziehen, das
ist keine Chance.
Das haben wir in der Pubertät schon nicht hingekriegt, unsere Eltern zu erziehen. Das schaffen wir jetzt auch nicht mehr. Würde ich mir auch wirklich nicht ins Aufgabenheftchen schreiben. Also, wirklich aufgeben einfach.
Ich hatte das auch nicht als Erziehungsauftrag gesehen. Ich meine, sie hat mich halt gefragt, was ich gemacht habe. Ich habe ihr das erzählt und wollte sie wissen, was das ist.
Ich glaube echt, bevor du das nicht aufgibst, bist du auch nicht komplett abgenabelt. Das lässt sich nicht mehr reparieren.
Natürlich
der Schaden.
Nicht.
Der Song, den ich dir rausgesucht habe, der ist ein bisschen an Haaren herbeigezogen, weil Strafen ist ja Dressur. Dressur macht man bei Tieren. Ja. Und der Song heißt The Power of Zoo.
Ach doch, das passt.
Ja, okay. Von Distintivo Blue.
Ich danke euch, ihr Lieben, fürs Zuhören.
Ich auch.
Hoffentlich hat es euch gefallen, obwohl wir hier ein bisschen ins Eingemachte gegangen sind. Ich wünsche euch einen tollen Mittwoch.
Hä, wieso sind wir ins Eingemachte gegangen? Was bedeutet die Metapher? Die verstehe ich nicht.
Ja, dunkle Vergangenheit.
Okay. Das ist Eingemachte?
Mhm.
Okay.
Sag mal, wo uns so eingemacht, oder?
Eingemachtes ist lecker.
Im Keller eingemachtes?
Lecker.
Wünschen euch einen tollen Mittwoch, eine gute Nacht und morgen früh hören wir uns dann wieder, okay? Bis dann, eure Frau Anders. Ist kein Mittwoch?
Nee, Dienstag.
Oh, wünschen euch einen tollen Dienstag und eine gute Nacht. Und morgen früh haben wir uns dann wieder. Bis dann, eure Frau Anders.
Und euer Herr Wunderlich.
Macht's gut, ciao.
Und ciao.